Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Hallo, die üblichen Verdächtigen kommen aus Avengers 2 Age of Ultron. Wir sind heute zu dritt, Harald, Tom und Thomas, und haben uns angeschaut, wie Joss Whedon sich schlägt mit der Aufgabe nach dem, wie wir damals fanden, sehr guten ersten Avengers, wie er das dann lösen will diesmal. Und das war ja ein bisschen schwieriger, weil so das Teambuilding, was so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und so viel Anlass für Slapstick geboten hat beim ersten Mal, dieses Teambuilding, das Entstehen der Avengers, das kann man ja nicht nochmal machen. Ich finde aber, dass er das Problem ziemlich gut gelöst hat. Aber ich will erst mal hören, was die anderen beiden sagen.
Ja, ich finde, er hat in dem Genre doch gezeigt, wo der Hammer liegt und liegen bleibt oder aufgehoben wird oder wie auch immer.
Oder die Versuche
scheitern. Oder wie die Versuche glorreich scheitern. Vor der Pause hatte ich das Gefühl, oh, jetzt komme ich langsam in so ein Transformers-Fahrwasser, weil ein Action-Höhepunkt nach meinem persönlichen Dafürhalten den nächsten jagte. Und so eine Art von Staccato-Kino, die wenig Figurenentwicklung und trotz der schönen Pointen auch nicht so viele Aufatmer zulässt, da hatte ich schon große Befürchtungen. Aber obwohl er an Tempo nicht nachlässt, gelingt es ihm hat der Film nach der Pause für mich wieder etwas mehr Ruhe, und in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft entfaltet. Also ich bin sehr, sehr gut unterhalten worden.
Gehen wir doch gleich mal auf die Sache mit dem Hammer ein. Also es ist ja kein Spoiler, weil sie ja schon im Trailer gezeigt wird. Es gibt eine Cocktailbar-Fete oder wie Thor sagen würde, eine Lustbarkeit. Und er legt seinen Hammer auf den Tisch in dieser wunderbaren Szene. Und jeder von den Superhelden-Jungs glaubt, er müsste ja diesen Hammer doch irgendwie hochheben können. Und das ist für mich schon praktisch Kinogeschichte, eine ewige Szene für das Superhelden-Kino. Finde ich absolut großartig. Und das ist vom Timing, ich habe es jetzt am Sonntag schon mal gesehen, ist 3 Tage später wieder. Und es macht, wenn man es nochmal sieht, noch mehr Spaß als beim ersten Mal.
Wenn Captain America versucht, den Hammer hochzuheben, dann muss man einfach nur mal auf Thor achten. Das ist klasse.
Ja, der Hammer übernimmt eine Hauptrolle eindeutig, auch in den Thor-Filmen ja schon, wo der Hammer schon mal weggehängt wurde. Und ohne allzu viel zu spoilern, es gibt noch einen weitergetriebenen Hammer-Gag am Ende, den ich eigentlich noch viel schöner finde. Die Frage, warum der Hammer ist, ne?
Ich fand das aber schön, dass ein Kniff gefunden wurde, um die Figuren wieder etwas zerbrechlicher werden zu lassen und dadurch wieder so ein bisschen Spannung auch wieder reinzukriegen. Dass es nämlich nicht die unverletzlichen, unbesiegbaren Avengers sind, sondern ganz im Gegenteil, dass sie auch Schwachpunkte haben und dass wir uns wieder mit ihnen identifizieren können.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Zum Beispiel die eine Überraschung, dass Hawkeye eine Familie hat. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Ich weiß auch gar nicht, wie das in Comics ist, ob er da auch eine hat. Aber man sieht halt, das sind auch eigentlich ganz normale Menschen, theoretisch.
Der hat unglaublich was zu verlieren und für seine Familie hat auch unglaublich was zu verlieren. Ja, ja, ich finde aber auch, dass dieses neue Talent, eine von den Zwillingen, da kommt und tatsächlich so, dass die Schwächen oder die düsteren Seiten unserer Helden ausleuchtet, und das können wir sagen, dass das Joss Whedon sehr, sehr gut rüberbringt und auch visualisiert. Ich finde vor allen Dingen ist das bei Captain America gut gelungen, ästhetisch, der dann irgendwann mal alleine im Ballsaal in den 50ern steht und mit Slow Motion und verzerrten Erinnerungen gearbeitet worden ist. Und noch besser dann bei Romanov, was dann echt noch eine düstere Note bekommt. Das, finde ich, hat dem Film sehr, sehr gut getan. Die Pause übrigens hat dem Film gar nicht gut getan. Ich habe ihn am Sonntag ohne Pause gesehen. Und da ist dieser Rhythmus von Action- und Kampfszenen und Charakterszenen, die etwas ruhiger sind, ist dann relativ ausgewogen und steigert sich so ein bisschen hin zum Showdown. Aber was mir vor allen Dingen am Showdown total gut gefallen hat und was auch praktisch ihn zur Gegenthese von Man of Steel macht, ist, dass es in der letzten halben Stunde eigentlich nur darum geht, Zivilisten zu retten. Also dass tatsächlich nochmal definiert wird, was ist eigentlich gut? Wozu müssen die guten Superhelden eigentlich da sein? Leute zu schützen, normale Leute zu schützen. Das ist nicht wie bei Man of Steel, wo Metropolis platt gemacht wird und irgendwas zwischen 250.000 und 300.000 normale Bürger einfach plattgewalzt werden unter mehreren Hochhäusern. Nee, hier geht es wirklich darum, man sieht, es wird angesprochen, man sieht es, wie sie Mensch für Mensch, Alte, Kinder, was auch immer, so viel versuchen zu retten, wie es irgendwie geht. Es ist schon fast ein bisschen naiv, schon fast ein bisschen rührend, aber ich finde, es ist ein sehr klares Statement.
Ja, finde ich auch. Also sind wir jetzt bei den Wermutstropfen schon?
Wir können auch ein bisschen zu den Wermutstropfen, es gibt ja einige.
Für mich der Wermutstropfen ist, dass der Schurke leider sehr blass bleibt. Und zwar deshalb, weil er ja, wie wir das schon in anderen Superheldenfilmen gesehen haben, sobald da eine Maske vor dem Gesicht ist, findet einfach nicht so viel, wird nicht so richtig transparent, warum ist der Schurke jetzt eigentlich so schurkig, warum ist er so böse, was ist sein böses Anliegen. Und dieser Schurke hat zwar Joss Whedon steuert dagegen, indem er ihm so flapsige Bemerkungen in den Mund legt und der Schurke so ein bisschen den so Clowns-Aspekte und so Clowns-Züge bekommt, wie im Übrigen auch diese Rüstung, in der er da drin steckt, für mich irgendwie eher komisch als bedrohlich gewirkt hat. Aber dadurch das verliert
sah,
natürlich...
Das sah dann wieder aus wie bei Transformers.
Ja, aber das nimmt natürlich dem Ganzen so ein bisschen die böse Spitze. Hydra war deutlich böser. Da ist da mehr Pfeffer drin, wenn der Schurke ein wahrer Schurke und nicht nur so ein Blechkamerad ist. Ja.
Loki im ersten Avengers war ein richtiger Bösewicht.
Den zu vermöbeln, das war mir ein innerer
Genuss.
Genuss, genau. Und da jetzt hier den Mecho auseinanderzunehmen, ja okay, gut, es war so ein bisschen eine technische Angelegenheit, ja.
Was schön funktioniert hat, war das Zusammenspiel zwischen Romanov und Hulk.
Sagen wir es, wie es ist, eigentlich ist das schon den Eintritt wert. Ja. Also die Szenen gerade während der Cocktailbar.
Sowohl als Hulk als auch als Bruce Banner, wenn die beiden zusammen spielen, die Dialoge, die Joss Whedon da geschrieben hat, klasse.
Und da schmilzt nicht nur Bruce Banner oder Mark Ruffalo, da schmilzt auch jeder Zuschauer im Kinosaal. Das war schon sehr schön geschrieben und auch sehr, sehr schön gespielt. Ich fand übrigens nicht, dass wahnsinnig starke, pathetisch übertriebene Szenen drin waren.
Aber wenn dann Hawkeye da den Rekrutierer macht und wenn du jetzt rausgehst, dann bist du eine Welt. Also hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht.
Ja, aber es wird aber schon wieder komisch gebrochen, indem er sich selbst einen zynischen Schlusssatz gibt. Der genau sofort wieder den Pathos wieder zurückschraubt
das
ins richtige Maß.
Weiß der Whedon ja auch, genau. Der neue Zugang ist sehr attraktiv und auch von seinen Fähigkeiten und den Einsatzmöglichkeiten wundervoll geeignet bei dieser Choreografie der Verteidigung dieses Schlüssels. Das war ja fast, wir haben ja letztens auch schon mal so eine Choreografie gesehen bei John Wick, die uns sehr gut gefallen hat. Das hat mich sehr daran erinnert. Natürlich ist das alles CG und im eigentlich eine ausgedachte oder ausgerechnete Geschichte, aber das hatte für mich einen hohen Grad an Ästhetik.
Immer das Problem, wie in ganz vielen Actionfilmen, dass dann viele Gegner dann auch wieder austauschbar sind. Was interessant war, wie charakterlich unser ganz blitzschneller junger Mann inszeniert wurde, einer der beiden Zwillinge. Und den haben wir ja in einem anderen Film auch schon mal gesehen, nämlich bei den X-Men. Und da war er, finde ich, charakterlich weniger interessant, aber er hatte eine cineastische Galaszene bei den X-Men. Das konnte Joss Whedon hier nicht nochmal replizieren. Wahrscheinlich hat er es auch nicht gewollt, weil er es dann einfach nur noch gedoppelt hätte sozusagen. Aber wer das in dem letzten X-Men-Film gesehen hat, versteht, was wir meinen. Da war die Geschwindigkeit dieses jungen Mannes in einer Art und Weise inszeniert, wie man es einfach lässiger und überraschender nicht mehr hinkriegen kann. Und das war zwar hier schön, aber es war auch irgendwie nur schön. Ja.
Und ich glaube, der hieß sogar Quicksilver, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, es ist die gleiche Figur. Es ist ja aus dem gleichen. Man verliert langsam im Marvel Cinematic Universe vielleicht etwas die Übersicht. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass eine wenn man das möchte, dass man sich einen politisch-moralischen Subtext auch da reinlegen kann. Nämlich die Frage, was ein Wissenschaftler tun kann. Darf ein Wissenschaftler versuchen, praktisch bevor der Krieg ausbricht, eine Waffe zu bauen, die im Falle eines Krieges für Frieden sorgen würde? Und dann kommt auch noch das Zitat "Peace in our time", das dann vor dem Zweiten Weltkrieg nochmal geäußert wurde und sich dann als leere Hoffnung entpuppt hat. Und Captain America nach irgendwann, man sagt, wenn man den Krieg beginnt, bevor er angefangen hat, wird man entsprechende Opfer haben. Also das ist so ein Subtext, der da drunter liegt, der dann auch ganz aggressiv dann von Tony Stark dann konterkariert wird. Wir sind wahnsinnige Wissenschaftler, lass uns das ausnutzen. Ja, also richtig mit einem, der Lausbub unter den genialen Superschurken, der witzigerweise dann auch gleich auf der Seite der Guten ist, aber dann doch nicht immer so. Also das hat mir persönlich gut gefallen, dass wenn man sich das reinziehen möchte, diese Ebene, dass sie halt im Film auch drinsteckt.
Was ich noch loben muss, sind die ganzen One-Liner. Und auch die, und wieder mal Stan Lee mit einem kurzen Auftritt in einer schönen Szene. Er muss ja dabei sein, es geht ja nicht ohne ihn.
Ich fand aber, dass sie die Slapstick-Einlagen, sowas wie mickriger Gott und so, gerade auch rund um den Hulk, wie wir sie im ersten Avengers, wie sie einen wirklich aus dem Kinosessel gehauen haben, dass die nicht mehr so ganz so stark waren. Einfach weil sie, finde ich, in der Geschichte nicht mehr so viel Slapstick unterbringen konnten. Weiß auch nicht, ob es gepasst hätte.
Also ich finde, diese Art von Pointen sind auch schon so ein bisschen ausgereizt. Wir sind ja hinterm Spoiler-Alarm, der ausgeschlagene Zahn war jetzt dann nochmal eine sehr schöne Variante davon oder die Dauerfaust. Aber das, ich denke, das erschöpft sich dann auch irgendwann und von daher ist es ja wiederum ein wundervoller Kniff des Drehbuchs, dass er da jetzt einen Love Interest so elegant und so schön einführt, der letztlich auch für die Wärme, die Figuren aufs Publikum übertragen, einen viel größeren Wert hat, als jetzt da noch ein beliebigen One-Liner, sag ich mal, noch oben drauf zu setzen, irgendwie das kommen und dass auch so Nebenfiguren wie die Linda Cardellini, die Frau vom Hawkeye spielt, dass also so Nebenfiguren auch mit Würde dargestellt und auch ihnen die Chance gegeben wird, sich so gut auszuspielen in den wenigen Szenen, die sie haben. Ich meinte, das zeichnet einfach einen guten Regisseur und einer, der ein gutes Gespür für den Lauf einer Geschichte hat, aus.
Was mir gefallen hat, ist, dass Joss Whedon dieses Safe House, nämlich das Haus von Hawkeyes Frau und seinen Kindern, also seine Familie, dass das als Schauplatz ganz toll inszeniert wurde mit den Männern, die draußen Holz hacken, wie sie sich dann im Haus zusammenfinden, welche Farben er da wählt und so weiter. Wenn man dann so ein bisschen auf die Details guckt, es ist extrem liebevoll und es ist halt doch sehr, sehr handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Also momentan ist Marvel dieser ganzen DC-Welt noch eine ganz große Nasenlänge voraus. Es wird allerdings auch schwer, immer originell zu bleiben.
Naja, aber der Trailer für den Ant-Man, den wir da gesehen haben, das war schon mal nochmal, das ist einfach auch wieder eine ganz neue, im Mikrokosmos eine ganz neue Schiene, die sie da visuell aufmachen können. Also einer meiner, wir kommen ja immer wieder zu den frühen und zu den First-Timer-Filmen zurück und nicht die Reise ins Ich, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Titel, wie der Vorläufer heißt, wo eben ein Mini-U-Boot eingeschleust wird in den Blutkreislauf.
The Fantastic Voyage,
die fantastische Reise ja. ist auch einer von den Filmen, wo ich mich erinnere in der Zeit, als es doch eine große Ödnis war, sich Science-Fiction-Filme anzugucken, weil die so fürchterlich verkopft waren, war das einer, der mit sehr sehenswerten Tricks damals schon gepunktet hat und mit, einfach auch mit viel Grips. Also das war eine gute Mischung aus spannend, sehenswert und mit intelligenter Handlung versehen. Also ich bin da schon, es ist sozusagen mein Thema, ich bin da schon gespannt drauf, was da jetzt kommen kann. Und auch da wieder haben wir schon im Trailer gesehen, die Besetzung sehr, sehr gut gewählt.
Es bedeutet ja immer, wenn wir einen Marvel-Film sehen, dass wir keinen Transformers-Film gesehen haben. Das ist immer eine extrem gute Nachricht. Und das muss man mal sagen, dass also noch der letzte dämliche Ersatzroboter von Ultron im linken Finger mehr Charaktertiefe hat als alles, was jemals bei Transformers auf der Leinwand zu sehen ist. Also da haben sie doch immer ein bestimmtes Niveau, das sie immer hinkriegen. Geben wir mal Punkte dafür.
Ja, ich habe die Befürchtung gehabt, dass er gegenüber dem Vorgänger abfällt. Das tut er für mich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gegeben habe, aber 8 bis 9 Punkte ist der, finde ich, auf jeden Fall wert.
Ja, ich finde auch, der ist 9 Punkte wert.
Ich gebe ihm auch 8 Punkte. Wir geben ja aus politischen Gründen keine Punktabzüge, aber die Politik, gerade des Vertriebs, da jetzt extra Geld zu nehmen und gerade die kleinen Kinos damit an die Wand zu drücken, das ist natürlich eigentlich schon wieder ein Punktabzug wert, können wir natürlich nicht machen für den Film. Aber das finde ich schon sehr ärgerlich und das durchzuckt einen dann doch nochmal, ob man das auch boykottieren sollte. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht als Marvel-Filmfans, aber geärgert hat es einen schon, wenn man mitbekommt, dass nur noch die großen Kinoketten sich überhaupt leisten können, den Film zu zeigen. Gut, ansonsten, der Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Das heißt, ihr könnt damit auch noch ein bisschen was anfangen und auf den eigenen Blogs und so weiter einbinden. Und
das würde uns freuen.
Genau. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, wo auch immer, ob bei iTunes oder auf dem Blog oder
Twitter.
Bei Twitter, genau. Wer immer informiert sein möchte, wir haben auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Und da bekommt man jeden Sonntag eine kurze Mail, was wir so alles geguckt haben und die Links zu unserem Podcast und Beiträgen. Dankeschön.